Willkommen zu Freak Radio aus dem ORF Kulturcafé, sagt Ihnen Gerhard Wagner. Wir bringen jetzt den zweiten Teil der Sendung. Ist die Sachwalterschaft noch zeitgemäß? Unsere Gäste sind wieder Frau Gerda Ressel vom Verein Behindertenombudsmann, Frau Dr. Hemmer-Meyerhofer vom Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie, die internationale Modelle in Schweden und Kanada untersucht hat, Herr Alexander Mali, zwar Geschäftsführer der Schuldnerberatung, aber heute für das betreute Konto zuständig, und Herr Wolfgang Reininger, Geschäftsführer des Seniorennetz Graz. Zu Beginn des zweiten Teils, denn wir haben ja jetzt am Ende der Sendung des ersten Teils schon über das Vermögen gesprochen, auch über die Strukturen, die zusammen mit den Richtern dafür sorgen, dass es relativ viele Sachwalterschaften gibt, die nicht unbedingt notwendig wären. Hätte ich so etwas Ähnliches wie eine knifflige Quizfrage. In Österreich im Jahr 2014 ist ja gerade in politischer Diskussion, soll es eine Abgabe des Vermögens oder Steuern auf Vermögen geben? Tatsächlich gibt es solche, eingeführt im Jahre 2010 im Budgetbegleitgesetz vom damaligen Finanzminister Dr. Josef Pröll. Wer weiß, was das für eine Gebühr oder eine Abgabe ist? Ja, ich glaube, Herr Mali, Sie wissen das. Sie sich ja damit beschäftigen.
Naja, ich habe mich noch nicht mit dem Vermögen so richtig beschäftigt. Ich habe immer mit Schulden bis jetzt zu tun gehabt. Tatsache ist natürlich, dass wir hier ein Problem haben, dass es eine indirekte Vermögenssteuer schon längst gibt bei Besachwalterungen. Man kann dazu stehen jetzt, wie man will, aber dass hier eine Gruppe rausgenommen wird und extra behandelt wird, ist eigentlich nicht einzusehen.
Während andere Gruppen von Menschen mit Behinderungen vollkommen zu Recht vom Staat unterstützt werden, nimmt man dieser Gruppe von Menschen, die meistens eine Behinderung haben, eigentlich noch etwas weg. Nicht jeder Besachwaltete ist reich. Manche haben Mindesteinkommen. Und die trifft es natürlich auch relativ stark. Auch hier, denke ich, wäre das eine strukturelle Maßnahme, die nicht dafür sorgt, dass es weniger Sachwalterschaften gibt, sondern die eigentlich ein Geschäft ist, in dem Fall sogar auch für den Staat. Frau Ressel nickt ganz eifrig. Ja. Sie haben ja schon im ersten Teil der Sendung gesagt, dass manche Leute das als Geschäft betrachten.
Absolut. Vor allem diese Gelder, die da rückgeführt werden, Geld hat ja kein Marschall. Wo kommt das hin? Das ist die Frage. Auf der einen Seite unterstützt man behinderte Menschen, um ihnen das Leben zu erleichtern. Der Sachwalter zahlt das Geld nicht aus, gibt es nicht her. Und dann wird das rückgeführt ans Land, an die jeweiligen Länder. Wo landet dieses Geld? Und warum nimmt man denen, die man vordergründig unterstützt, das so hinterhältig weg?
Und Sie haben ja mehrere Beispiele, dass das einem einfach Leid verursacht. Sei es ja, bei den Betroffenen selbst, die, wie wir schon gesagt haben, sehr eingeschränkt sind in ihren Entscheidungen, eingeschränkt sind auch, natürlich was das Vermögen betrifft, aber auch bei Angehörigen, die davon auch mit betroffen sind.
Das betrifft die ganzen Familien, das betrifft die pflegenden Angehörigen. Wir haben Mütter, meist so wie es heute ist, alleinerziehende Mütter, die ihre schwerstbehinderten Kinder durchbringen, beatmen, schauen, dass die wirklich überleben. Ja? Und dann wird dieses Kind 18 und dann muss diese Mutter plötzlich rennen um jeden Groschen zum Sachwalter. Das kann doch nicht wahr sein. Statt Unterstützung ist das Demütigung, ist das Minderung der Arbeitskraft. Es ist paradox.
So wie wir das im ersten Teil der Sendung von der Frau Wondro gehört haben, ja, die auch wegen allen zum Sachwalter gehen muss.
Was so wichtig wäre, dass man sich einmal anschaut, wie schaut das wirklich in der Praxis aus. Es sitzen in den Gremien immer Leute, die nur dran verdienen. Ich saß im Justizausschuss 2006 vor dem Sachwalterrechtsänderungsgesetz. Und ich bin mir dort vorgekommen und habe es auch dort gesagt, ich komme mir vor wie Daniel in der Löwengrube. weil ich von den Betroffenen gesprochen habe und ich habe das Gefühl gehabt, alle wollen mich fressen. Alle wollen von mir irgendwas abzwicken, die Notare, die Rechtsanwälte, die Sachwaltervereine, alle wollen Geschäft damit machen. Aber die betroffen sind, die kamen nicht zu Wort.
Wobei wir müssen schon sagen, wir hatten noch hier ein voriges Jahr zum Beispiel in unserer Sendung, nicht jeder Sachwalter ist so. Es gibt auch Modelle, wo das auch in Österreich recht gut funktioniert. Aber es gibt eben auch Fälle, wo es nicht funktioniert. International möchte ich jetzt einen kleinen Sprung machen nach Kanada. Frau Meierhofer, Sie haben das ja untersucht und jetzt schauen wir uns mal an, wie funktioniert das denn in anderen Staaten, Good Practice Modelle, also gute Praxis. Zum Beispiel in Kanada ist das, glaube ich, der Representation Agreement Act. Was ist denn das?
Also in Kanada gibt es verschiedene Unterstützungsmodelle, die unterstützte Entscheidungsfindung sind. In British Columbia heißt das Modell Representation Agreement und der Rechtsakt, den man da abschließt, ist sowas wie eine privatrechtliche Vereinbarung, den jede erwachsene Person abschließen kann. Das kann Unterstützung sein für gesundheitliche, alltägliche, rechtliche oder geschäftliche Angelegenheiten. Und ich kann, wenn ich Unterstützungsbedarf habe, sowas wie einen Vertrag machen und andere Personen, eine andere Person oder mehrere andere Personen meines Vertrauens formal autorisieren, das heißt offiziell ernennen, mich in diesen Angelegenheiten zu unterstützen. Die unterstützte Person bleibt voll rechtlich handlungsfähig. Die ernannte, die unterstützende Person ist dazu angehalten, der Person dabei zu assistieren, eigene Entscheidungen zu treffen. Es gibt auch, also ich brauche dazu kein Gericht, um einen Representation Agreement Act abschließen zu können. Ich setze einfach einen Vertrag auf, da gibt es auch Muster dafür, da gibt es Beratung dafür. Die Person mit Unterstützungsbedarf muss unterschreiben, zwei unabhängige Zeugen, Zeuginnen müssen unterschreiben. Die Vertrauensperson, die ernannt wird, oder wenn es mehrere sind, mehrere, müssen unterschreiben. Und eventuell eine Person, die eine Monitoring-Aufgabe hat. Das ist ein wichtiger Aspekt. Es gibt eine Sicherheitsmaßnahme, wenn finanzielle Angelegenheiten betroffen sind, braucht es zum Beispiel eine dritte Person, die nicht unterstützt, die aber darauf schaut, dass alles in Ordnung ist, dass die Interessen der Person, die unterstützt wird, auch umgesetzt werden.
Also so ähnlich wie das Vier-Augen-Prinzip, das in manchen
In dem Fall ist es ein Sechs-Augen-Prinzip dann mindestens, genau. Die Unterstützung ist üblicherweise ehrenamtlich. Wenn die unterstützende Person, wenn der ein Honorar gezahlt wird, dann muss dem ein Gericht zustimmen. Also hier gibt es auch nochmal die Kontrolle, dass man sich quasi nicht bereichern kann. Es ist an und für sich ein ehrenamtlich ausgelegtes Modell. Wenn man sich die Praxis anschaut, dann sieht man, dass in 90% die Unterstützerinnen und Unterstützer Familienangehörige sind. Das heißt, dass hier vorhandene informelle Unterstützungsnetzwerke durch diese rechtliche Möglichkeit formal autorisiert werden, mit Geltungskraft gegenüber Institutionen, Banken, Pflegeeinrichtungen ausgestattet werden. Die große Frage bleibt aber, und darauf habe ich keine Antwort gefunden in den Studien, die ich gefunden habe, was ist, wenn solche in der Regel privat-familiäre Unterstützungsnetzwerke nicht vorhanden sind? Mhm. Was kann ich dann tun? Also das ist gilt das zu fragen.
Also ich würde das ganz gerne, einen bestimmten Aspekt, den mir jetzt besonders interessant erscheint, den es ja bei uns derzeit noch nicht gibt, nämlich die Möglichkeit, nicht nur einen Person des Vertrauens, sondern auch mehrere für verschiedene Schwerpunkte vielleicht, für die sie besonders gut geeignet sind, bestellt, und würde die Frage gleich in die Runde geben, was könnte das zum Beispiel aus der Erfahrung und aus der bisherigen Erfahrung in Österreich ändern, würde es so ein Modell auch geben? Kann irgendjemand was dazu sagen?
Das ist sehr praktisch schon mit der Vorsorgevollmacht, ist in Österreich auch möglich, mehrere Personen
zu beauftragen.
Bitte schön,
es gibt zwei Versionen des Representation Agreements, den nach Paragraph 7 und nach Paragraph 9. Und der nach Paragraph 9 ist quasi das ganz was Ähnliches wie die Vorsorgevollmacht. Ja. Der Paragraph 7 ist keine Vorsorgevollmacht, sondern den schließe ich zu dem Moment ab, wo ich Unterstützung schon brauche.
Ja. Da fragt aber kein Mensch, ist der noch
vollzurechnungsfähig
oder sonstig, das kann man so auch machen. Frau Ressel, bitte.
Die Vorsorgevollmacht, vorsichtig, ist bei uns aber nur abzuschließen von Menschen, die nicht lernbehindert sind. Genau. Nur dann wird sie akzeptiert. Schon, Also lernbehinderte Menschen haben die Möglichkeit, eine Vorsorgevollmacht abzuschließen.
Das ist ein Problem. Ja.
Herr Wolfgang Breiniger, Sie haben das jetzt vorher erwähnt, aber vielleicht können Sie uns das jetzt noch genauer sagen. Wie kann ich denn so eine Vorsorgevollmacht abschließen, wenn ich mehrere Leute einsetzen möchte? Wie geht denn das?
Naja, da kann man ebenso wie es in Schweden oder in Kanada auch möglich ist, dass man eben das aufteilt, sagt, gut, einer finanzielle, einer die sozialen Angelegenheiten oder auch eine Kontrolle, geht genauso.
Das heißt, das kann man alles hineinschreiben. Alle diejenigen, die das hören und die vielleicht vorhaben, solch eine Vollmacht abzuschließen, das ist ein sehr wichtiger Hinweis, dass ich so etwas machen kann, denn es kann ja sein, dass eine Person überfordert wäre. Genau. Außerdem hätte man dann eine gewisse
oder
Kontrolle auch.
Oder eine Kontrollfunktion.
Ja.
Einen Steuerberater oder einen anderen seines Vertrauens hinzuzuziehen, der zum Beispiel einmal im Jahr die finanziellen Angelegenheiten überprüft und sagt, okay, das ist in Ordnung oder nicht in Ordnung. Es geht in Österreich auch.
Gibt es noch weitere Kommentare zu diesem Teil, also dem Representation Agreement Act aus British Columbia in Kanada? Wenn nicht, dann würde ich jetzt um die nächste Musikeinspielung bitten. Sie hören Freak Radio auf Ö1 Campus. Heute zum Thema, ist die Sachwalterschaft noch zeitgemäß? Und wir waren bei internationalen Modellen aus British Columbia in Kanada, haben den Representation Agreement Act gehört, und es gibt auch das Microboard in der gleichen Provinz. Was ist das? Ja. Frau Heimann-Meyerhofer, bitte.
Microboard ist eine gruppenbasierte Unterstützungsform. Das heißt, eine Person mit Unterstützungsbedarf ernennt andere Personen, nämlich mindestens 5, die sie ehrenamtlich unterstützen. Das sind sehr oft auch Familienmitglieder und Freundinnen, Freunde, meistens eine Mischung. Man kann sich das so ähnlich vorstellen wie einen Unterstützungskreis, so wie er auch bei unterstützter Entscheidungs-, aber personenzentrierter Beratung passiert, personenzentrierter Unterstützung, Zukunftsplanung. Es ist aber etwas stärker formalisiert, es ist verbindlicher und es ist ein umfassenderes Unterstützungsangebot. Es ist eine eigene Rechtsform, die hier abgeschlossen wird, eine sogenannte Non-Profit Society. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie einen gemeinnützigen Verein. Gibt es auch einen Kassier und so weiter. Es dient dazu, dass man die Unterstützungsbedarfe einer Person mit Unterstützungsbedarf organisiert und bereitstellt, idealerweise in einer ermächtigenden, dem Willen der unterstützten Person entsprechenden Art und Weise. Oft ist das im Zusammenhang mit, also wenn Unterstützungsbedarf in verschiedenen Angelegenheiten besteht, wenn auch eine körperliche Behinderung besteht, vielleicht auch so etwas wie persönliche Assistenz notwendig ist zu organisieren, wobei die 5 oder mehr Personen des Unterstützungskreises, ja, des Microboards, nicht die assistieren dann quasi in Form persönlicher Assistenz, sondern die organisieren das. Die stellen zum Beispiel eine Assistentin oder einen Assistenten an über das Microboard. Mhm. Ja, können als Arbeitgeber auch auftreten. Insofern ist es ein relativ verbindliches und anspruchsvolles Modell, wird eher selten angewandt, kann aber gerade Personen, die einen hohen Unterstützungsbedarf haben und verschiedenartige Unterstützungen benötigen, eine hohe Lebensqualität und Selbstbestimmung ermöglichen. Es zeigt sich an diesem Modell auch, wie verschiedene Unterstützungsformen zusammenarbeiten. Also ich habe hier unterstützte Entscheidungsfindung, ich habe zum anderen häufig so etwas wie persönliche Assistenz mit integriert, das ist ja nochmal etwas anderes. Und ich kann auch, es ist auch gut verbindbar mit Formen des persönlichen Budgets, also individuenbasierte Finanzierungsformen. Ja. Das Microboard kann Geld beantragen und verwalten.
Meine Frage wäre noch, weil Sie von persönlicher Assistenz gesprochen haben, ja. Da ist es ja so, dass die Betroffenen die Entscheidungen treffen. Ja. Wenn das in diesem Fall möglich wäre, können das auch tatsächlich dort die Betroffenen selbst bestimmen? Ja. Oder entscheidet dann dieses Microboard, wo Sie gesagt haben, das könnte vereinsähnliche Formen haben?
Grundsätzlich ist ein Microboard nur dann als eine Form unterstützter Entscheidungsfindung zu betrachten, wenn das Microboard die Person mit Unterstützungsbedarf eben der assistiert, selber Entscheidungen zu treffen, also sie dabei unterstützt, eigene Entscheidungen zu treffen. Insofern ist das Grundprinzip schon, dass die Person, Fokusperson heißt die, dass die eben, dass der dabei geholfen wird, eigene Entscheidungen zu treffen.
Also das heißt auch hier, ist der Betroffene derjenige, der eigenmächtige Entscheidungen, soweit es geht, im Mittelpunkt stehen soll.
Genau, so ist es. Wie die Praxis aussieht, und das trifft auf alle Formen unterstützter Entscheidungsfindung, genauso wie auf Guardianship-Modelle, also wie zum Beispiel Sachwalterschaft zu, wie die Praxis aussieht, auch darauf gilt es sehr genau zu schauen. Dazu gibt es sehr wenige empirische Studien, sowohl in Kanada, in British Columbia, als auch dann in schwedischen Modellen.
Ja, bitte, Herr Mali.
Ich glaube, Sie sprechen da jetzt eine ganz wichtige Schwachstelle an diesen ganzen Modellen. Wir sehen das leider auch hier in Österreich und hier in Wien. Es gibt ja jetzt schon seit einiger Zeit, also eigentlich genau seit einem halben Jahr, ein Modellprojekt, das sich auch unterstützte Entscheidungsfindung nennt. Und ich höre davon nichts. Also das heißt, die Bereitschaft, wirklich Neues zu wagen, Experimente zu machen, irgendetwas zu versuchen, neue Wege zu gehen, weg von dieser komischen Befürsorgung, Bevormundung, die man eigentlich weghaben wollte und die durch die Hintertür wieder voll hereingekommen ist, das ist nicht zu sehen. Und das ist derzeit ein großes Problem. Wir sehen zum Beispiel den gegenteiligen Weg. Wir haben Menschen im betreuten Konto und plötzlich kriegen wir ein Schreiben von einem Anwalt, der jetzt sagt, er stellt sich vor, er ist der neue Sachwalter und wir haben jetzt alle Daten ihm zu übergeben. Also das heißt, da hat kein Mensch nachgefragt, ob das funktioniert oder nicht. Also da läuft etwas ganz, ganz schief. Das ist das Interessante derzeit.
Wir sind schon fast am Ende der Zeit. Ich würde aber die restliche Zeit noch gerne nutzen, ein bisschen was von Schweden anzusprechen. Dort gibt es das Good-Man-Modell. Was ist das? Frau Meierhofer, bitte.
Das hat große Ähnlichkeiten mit dem Betreuungssystem in Deutschland. Ein wichtiger Unterschied zum österreichischen Sachwalterrecht ist, dass die unterstützte Person volle Rechts- und Geschäftsfähigkeit behält, ist wesentlich stärker an öffentliche Rechtsinstitutionen angebunden als die vorgestellten kanadischen Modelle. Das heißt, der Mentor oder die Mentorin, das ist die Person, die unterstützt, die wird über ein Gericht bestellt. In der Regel ist dafür aber das Einverständnis der Person mit Unterstützungsbedarf notwendig. Das ist nur in Ausnahmefällen, und da muss es dann noch einen Attest dafür geben, kann das außer Kraft gesetzt werden. In der Praxis ist es anscheinend auch meistens so, dass die Person mit Unterstützungsbedarf der Sache zustimmt. Ja, das ist an und für sich Voraussetzung.
Kleiner Zwischenruf, ja. Das ist auch ein relativ großer Unterschied zu unserem österreichischen Modell, wo das gar nicht vorgesehen ist.
Genau. Es gibt in Schweden auch ein System, das nennt sich Förvaltare dann. Das ist eigentlich stellvertretende Entscheidung. Das ist aber, also das Gottman-System hat sich ganz stark durchgesetzt, ist auch quantitativ das dominante Modell, das Modell, das in den meisten Fällen angewandt wird und nicht das restriktive Modell. Ja. Ansonsten, es trifft vieles auch zu, der Mentor oder die Mentorin muss den Willen der unterstützten Person umsetzen, darf nichts gegen deren Wünsche unternehmen, muss auch, also die Unterstützungsperson hat auch Rechtsmittel gegen den Mentor oder die Mentorin, wenn ihr nicht nach ihrem Willen gehandelt wird.
Also das heißt, ihr könnt zu Gericht gehen, wenn das nicht passt,
sozusagen. Ja, nicht ganz verwirklicht ist das Prinzip, dass die unterstützte Person jederzeit die Möglichkeit hat, die Unterstützung zu beenden. Das muss über das Gericht gehen. Ja, also das ist eine Einschränkung. Was vielleicht noch ein wichtiger Unterschied zu kanadischen Modellen ist, das ist, dass der Mentor oder die Mentorin nicht nur aus dem familiären Umfeld kommt, zum Teil das auch beruflich professionell machen. Sie werden immer bezahlt, also es gibt für sie immer ein bestimmtes Honorar für das, was sie machen. Das bezahlt entweder die unterstützte Person selber oder, wenn nicht ausreichend Einkommen oder Vermögen da ist, bezahlt das die Gemeinde. Das legt ein Komitee fest, auch die Höhe legt ein Komitee fest. Also hier gibt es auch Möglichkeiten, das auch beruflich zu tun, zum Beispiel auch bei Personen, die nicht auf ein privates, familiäres Unterstützungsnetzwerk zurückgreifen können.
Und das gilt für ganz Schweden.
Das gilt für ganz Schweden, ja.
Ich möchte jetzt für die Schlussrunde, nach dem, was wir jetzt gehört haben, jeden Einzelnen hier am Tisch fragen, was wäre der wichtigste Punkt in Österreich, der ganz dringend verwirklicht werden muss, im Hinblick auf die derzeitigen Verhältnisse, was Sachwalterschaft betrifft. Und ich möchte auch wieder mit Ihnen beginnen, Frau Gerda Reißl.
Also man sollte die Betroffenen, die Familien einmal einbinden und einmal fragen. Es ist egal, welche Verordnung, um welches Gesetz es sich handelt. Ich muss mir immer die herholen, die davon betroffen sind. Dann kann ich sehen, wie gut oder schlecht das Gesetz funktioniert. Bei uns ist es so, bei uns werden Gesetze gemacht, das wird drüber gefahren und ob es passt oder nicht, ist vollkommen egal. Wir könnten uns zum Beispiel total sparen, dass wir pflegende Angehörige, die ihre Behinderten effektiv am Leben erhalten, dass wir denen plötzlich einen Sachwalter vorsetzen. Das kann man ersatzlos streichen. Denn wenn die 18 Jahre in der Lage waren, ihre behinderten Menschen am Leben zu erhalten, dann sind sie es in Zukunft auch. Und da brauchen sie nicht jemanden, der keine Ahnung davon hat, wie das, was da zu tun ist. Mhm. Also wir müssen uns wirklich ganz unten in der Basis, bei denen, die betroffen sind, umhören. Da muss man Interviews machen, da muss man Fragestellungen machen. Es ist ganz wichtig zu hören, was passt da unten nicht. Ob es da oben bei den Sachwaltern, bei den Institutionen passt, es kann doch bitte nicht sein, dass ein behinderter Mensch bei uns einen Sachwalter hat, mit dem er total zufrieden ist, der sich wahnsinnig für ihn einsetzt, aber weil es der Institution nicht passt, dass sich diese Person einsetzt und weil diese Person einiges sieht, was nicht in Ordnung ist, dass die Person in der Lage ist, diese Sachwalterschaft zu bekämpfen und diesen Sachwalter abzusetzen.
Das würde ich jetzt gerne auch der Frau Meierhofer weitergeben, weil Sie davon in jedem Modell eigentlich davon gesprochen haben, dass das Mitspracherecht oder das Bestimmungsrecht derjenigen, die betroffen sind, eigentlich in den anderen Staaten größer ist in diesen Modellen als in Österreich. Können Sie sich vorstellen, dass das auch bei uns umgesetzt würde?
Ganz wichtig ist, sich anzuschauen, und das schließe ich an Sie an, wie schaut die Praxis aus? Theoretisch haben auch in diesen Modellen, die ich vorgestellt habe, gibt es die Möglichkeit, den Willen, gegen den Willen der unterstützten Person zu handeln. Mhm. Es gibt aber eine andere Grundhaltung, Grundorientierung in den Gesetzen insgesamt, ja, die besagt, im Vordergrund steht der Wunsch, steht der Wille der Person, die unterstützt wird. Der wichtige Punkt ist, inwieweit wird das in der Praxis realisiert? Und auch bei uns im Sachwalterrecht steht ja drinnen, dass es eine Wunschermittlungspflicht gibt. Die Frage ist, inwieweit wird das in der Praxis gemacht? Und was kann ich tun? Und da schließe ich nochmal an das an, was ich schon gesagt habe. Was kann ich als besachwaltete Person tun, wenn gegen meinen Willen gehandelt wird? Wie kann ich mich dagegen wehren?
Danke für den ganz wichtigen Hinweis, dass man immer Theorie und Praxis unterscheiden muss. Denn das österreichische Modell war ja eigentlich, wie es eingeführt worden ist, gar nicht so schlecht, haben viele Leute damals gesagt. Aber, Herr Alexander Mali, Sie haben es ja schon erwähnt, durch die Hintertür, wie Sie gesagt haben, sind dann negative Praxisfälle eingetreten. Ja. Was wäre denn Ihre wichtigste Forderung?
Naja, die wichtigste Forderung steht paradoxerweise schon im Regierungsprogramm, im aktuellen drinnen. Da steht nämlich drinnen, dass zum Beispiel Alternativen zur Sachwalterschaft wie das betreute Konto weiterentwickelt werden sollen und die Sachwalterschaft nur als Ultima Ratio zur Verfügung stehen soll. Aber um dorthin zu kommen, also um wieder in den Geist des Gesetzes hineinzukommen, den wir irgendwie verlassen haben, muss eine Bereitschaft da sein, vorhandene Strukturen zu ändern. Und da sind leider alle gefordert, von Gutachtern über Richter, sie sind alle schon erwähnt worden, über Sachwalter, über Rechtsanwälte, über die Betroffenen selber, deren Angehörigen, sozusagen ein Nachdenkprozess. Und dieser Automatismus, der derzeit am Gericht läuft, sind sich zwar alle einig, naja, ein Sachwalter gehört her, dann schaut man in die sogenannten Vereinssachwalter, die gibt es, die sind meistens überbelastet, die haben keine Aufnahmekapazität, also dann wird es wieder einem Rechtsanwalt übergeben. Nein, also aus dieser Struktur müssen wir unbedingt raus.
Danke vielmals. Herr Wolfgang Breininger, Ihr Modell.
Das Problem ist, dass es in Österreich im Jahr 2015 über 2 Millionen Personen mit über 60 Jahren geben wird. Und es wird mit den Sachwalterschaften, es werden nicht weniger werden. Mit diesem Modell, das wir in Österreich haben, nicht. Es müssen Alternativformen gefunden werden als Alternative zur gerichtlichen Sachwalterschaft. Dass man eben das im Vorfeld regelt, eben mit Vorsorgevollmachten oder irgendeinem anderen Modell. Sonst wird es immer mehr Sachwalterschaften geben. Das wird nicht weniger, weil die geburtenstarken Jahrgänge kommen jetzt erst in das Alter, wo es benötigt wird, Sachwalterschaften, und das wird sicher noch ansteigen.
Herr Wolfgang Breininger, Sie haben jetzt ein wichtiges Wort genannt. Wir werden nicht die letzte Sendung zu diesem Thema haben. Es ist der Bedarf sehr, sehr groß. Ich bedanke mich bei allen Mitdiskutantinnen und Mitdiskutanten und bei den Zuhörern bei den Radiogeräten bzw. im ORF Kulturcafé. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Gerhard Wagner.